Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtreihe über das Thema Kirche. Was ist Kirche? Was ist Gemeinde? Und wir haben in die Bibel reingeguckt und verschiedene Bilder entdeckt, die das deutlich machen wollen, helfen wollen, ein Stück weit zu begreifen, was geistlich meint, ich bin Kirche, ich gehöre zur Gemeinde und was das ist. Und wir haben als erstes das Bild angeschaut vom Hirten und der Herde. Die Kirche Jesu Christi verglichen mit einer Herde, die unter einem guten Hirten lebt. Und dieser gute Hirte sind nicht die Pfarrer, die Ältesten oder die Bischöfe zunächst, sondern das ist Gott selber. Das ist Jesus Christus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Und alles Hirte sein, unter Hirte sein, sage ich jetzt mal, in der Kirche muss Maß nehmen an der Liebe, an der Hingabe, an diesem sich reingeben in die Menschen, die den Hirten Jesus Christus ausmachen. Jedem einzelnen Schaf ist er zugewandt, ist er auf der Suche, ist er dabei einzuladen, zu locken, heimzutragen zu der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und auf der anderen Seite, dass ich bin Kirche, dass das bedeutet, ich höre die Stimme des guten Hirten und ich folge ihr. Wir haben als zweites uns das Bild angeschaut am letzten Sonntag vom Leib und seinen verschiedenen Gliedern. Da wird die Kirche, da wird die Gemeinde mit einem Körper verglichen. Und das Geniale an diesem Bild und das, was das weitergeben möchte, ist ja das, wir sind alle verschieden. Und es ist gut so und es ist wichtig so. Nur so kann es ein Körper sein mit seinen vielen verschiedenen Funktionen. Nur so ist es kein Monstrum oder eine Totgeburt. Lauter verschiedene Glieder und die an einem Leib, die gehören organisch zueinander, zu einer Einheit. Das ist Jesus Christus. Das ist Kirche Jesu Christi. Ganz verschieden. Verschiedene Gaben und verschiedene Aufgaben. Jeder bringt was mit. Jeder ist begabt. Und doch in all diesen Unterschiedlichkeiten zusammen organisch eine Einheit. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass natürlich auch die Bilder ihre Grenzen haben, dass es da Gefahren gibt. So beim Hirten, gerade bei diesen Unterhirten da, kann geistlicher Machtmissbrauch entstehen, dass einer alles auf sich zieht oder einige wenige alles auf sich ziehen. Oder auch Überforderung, dass, sag mal, von der Herde her alles auf einen abgeladen wird. Das kann es nicht sein. Und beim letzten Mal auch die Gefährdung, die diese viele unterschiedlichen, ganz pluralen Gaben und Aufgaben, die wir mitbringen, auch Persönlichkeiten, jeder Einzelne etwas Wichtiges, Einzigartiges, da kann es natürlich sein, es läppert auseinander. Es fliegt vielleicht auch manchmal explosionsartig auseinander. Das, was wir in unserer Gesellschaft manches Mal sehen, so diese Atomisierung, jeder für sich, jeder nur aufs eigene geschaut, dass aus einer Pluralität, die von Gott gewollt ist, so etwas wie ein Pluralismus entsteht, der Beliebigkeit, das kann es nicht sein. Und wenn wir jetzt heute einen Schritt weitergehen, das nächste Bild, der Bau, der Tempel aus lebendigen Steinen, das ist die Kirche. Das ist Gemeinde Jesu Christi. Dann wird hier noch einmal ganz wichtig und deutlich, wie alles zusammengehört und zusammenwirkt. Kirche, Gemeinde Jesu Christi, dass wir uns verstehen als eine Einheit, die geschenkt ist und die auch im Entstehen ist. Gott möchte etwas erreichen mit seiner Gemeinde, mit uns. Gemeinde Jesu Christi, Kirche ist nie Selbstzweck, so ein Club derer, die ein bestimmtes Hobby haben. Und die andere, was interessiert mich das? Nein, Gemeinde Jesu Christi soll ein Tempel Gottes in dieser Welt sein. Ein Ort, wo Menschen Gott begegnen. In dieser Welt hat man manchmal das Gefühl, Gott spielt gar keine Rolle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so im Alltag. In dem, wo ihr drin lebt, was euch umgibt, spielt Gott da eine Rolle. Gemeinde Jesu Christi, Kirche Jesu Christi ist ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Und Gemeinde, Kirche Jesu Christi ist ein Ort, wo Menschen zum Lob Gottes kommen. Wo Menschen mit hineingenommen werden in eine Begeisterung von Gott, von Jesus Christus. Von dem, was der lebendige Gott uns schenkt, was er hinein investiert in jeden von uns. Und dass da die Reaktion keine andere sein kann, als diesen Gott zu loben, der alles in seiner Hand hat und mein Leben auch. Bevor wir ins Detail gehen, noch ein kleiner Hinweis auch zu den Grenzen dieses Bildes. Wenn von einem Bau die Rede ist, von Steinen, die gebaut werden, zu einer Mauer hochgezogen oder wie auch immer, dann hat es etwas sehr Statisches. Und ich denke, schon am Anfang war das bewusst, das kann es nicht sein, das kann nicht gemeint sein. Deswegen ist ganz bewusst von lebendigen Steinen die Rede. Und es heißt auf der anderen Seite für uns auch und für unser Denken und für unser Überlegen, wenn es um Jesu Gemeinde geht, um die Kirche geht, es ist nichts Statisches, nichts in Beton gegossen, sondern etwas Lebendiges, Organisches, etwas, was sich entwickelt, was gebaut wird, aber was wächst. Leben wächst. Drei Gedanken möchte ich jetzt weitergeben zu diesem Bild vom Bau. Erstens, aufs Fundament kommt alles an. Zweitens, diese Herausforderung, lasse ich mich einbauen. Und ein dritter kurzer Teil am Schluss noch zum Thema eine Kirche, viele Baustellen. Aber, und das ist vielleicht das Wesentliche, das, worauf es zunächst einmal ankommt, aufs Fundament. Jedes Gebäude steht und fällt mit dem Fundament. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel und es spricht er diesen ersten Christen in Korinth, dieser ersten Kirche, dieser ersten Gemeinde dazu. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Und das bedeutet zwei klare Vorgaben, Ausrichtungen gibt uns der Eckstein, das Fundament Jesus Christus. Erstens eine klare Ausrichtung in Lehre und Ethik der christlichen Kirche. Damit steht und fällt christliche Gemeinde. Und das Erste, Paulus schreibt, in keinem anderen ist das Heil. Nee, das schreibt nicht Paulus, das sagt Petrus in der Apostelgeschichte, Entschuldigung. In keinem anderen ist das Heil. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Solus Christus, das was auch Martin Luther, wir haben im letzten Jahr daran gedacht, in der Reformation wieder hervorgehoben haben, hat. Alles, worauf christliche Gemeinde beruht, ist in dem, was Gott uns schenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Allein in ihm. Und ihr Lieben, bitte, das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, als ob wir Christen die Besseren wären, als ob wir Christen die perfekte Religion hätten und die anderen fallen dagegen ab. Im Gegenteil. Aber wir erkennen nirgendwo anders, als in Jesus Christus begegnet mir die Hingabe und Liebe Gottes, die mein Leben rettet. Jede andere Weltanschauung, jede andere Religion fordert nur und zuerst. Nach dem Motto, wenn, dann, wenn du dich bemühst, wenn du ordentlicher wirst, wenn du dich höher gearbeitet hast, wenn du ein besseres Niveau erreicht hast, dann vielleicht wendet sich Gott dir gnädig zu. Hier geht es andersherum. Die Liebe macht den ersten Schritt. Die Liebe Gottes in Jesus Christus macht den ersten Schritt. Und was für einen Schritt. Und ich will nicht müde werden, das zu betonen, darüber zu staunen, dass der lebendige Gott Mensch wird und sich hineingibt bis zum Äußersten für mich. Darum geht's, wenn man so will, von der Absolutheit Jesu Christi die Rede ist. Und Philipp Spitta in dem bekannten Kirchenlied, der dichtet, wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut. Nicht ums Bemühen geht es zuerst, das ist in vielen Religionen und Weltanschauungen so. Sondern es geht um Glauben, um Vertrauen, das Annehmen, was Jesus mir schenkt. Die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen ist nicht die Beziehung zwischen einem Chef und einem Untergebenen, der Leistung bringen muss, sonst wird er entlassen. Sondern es ist die Beziehung zwischen einem Vater und seinem geliebten Kind. Das dürfen wir hören und es gibt es nirgendwo sonst. Und wo das verloren geht, ist nicht mehr Gemeinde, Kirche Jesu Christi. Eine klare Lehre. Das ist das Fundament. Und eine klare Ethik. Das ist eine enorme Herausforderung, ich weiß es. Da, wo es um Ethik und Moral geht, Da hat jeder so seine eigenen Felder, wo er zu kämpfen hat, wo er zu ringen hat, wo er seine Überzeugungen hat, wo er auch in Konkurrenz ist vielleicht mit anderen, in Abwehr oder in Angriff, je nachdem. Aber ich bin fest davon überzeugt, Kirche Jesu Christi, Gemeinde Jesu Christi, wir Christen werden uns mehr und mehr auch dadurch erkennbar, dass wir einen alternativen Lebensstil pflegen, der anders ist als der Mainstream in unserer Gesellschaft. Der manchmal widerständig ist gegen das, was scheinbar überall gilt in unserer Welt. Und ich möchte es einfach ganz knapp an drei wichtigen Feldern der Ethik festmachen, wo das deutlich wird, was das heißen könnte, wirklich wir Christen, Kirche Jesu Christi lebt anders. Man sagt ja manchmal so, die drei Hauptfelder von Ethik sind, wenn es um die Macht geht, wenn es ums Geld geht, um den Besitz, ums Haben und wenn es um das Feld von Ehe, Beziehung, Sexualität geht. Ich möchte nur drei Beispiele machen, was das heißt, Orientierung an Jesus Christus als Fundament und Eckstein für unser Leben. Wenn es um die Macht geht. Als Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern, da kommt auf einmal eine Mutter von Jüngern zu ihm. Die Mutter von Jakobus und Johannes. Und sagt, Jesus, nimmt ihn so ein bisschen beiseite und sagt, Jesus, bald wirst du dein Reich aufrichten. Du hast alle Macht. Ich habe da zwei Söhne. Einer zur Rechten, einer zur Linken. Ganz nah ins Machtzentrum meine Kinder bringen. Wer ist der Größte? Wer setzt sich durch? Wer hat das Sagen? Und da setzen wir ziemlich viel oder vielleicht alles ein. Und Jesus sagt, du kannst nachlesen, Matthäus 20, so soll es unter euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Geld, Besitz, Macht, das Zweite in aller Kürze. In dieser Auseinandersetzung in der Bergpredigt hören wir davon, Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und im Zusammenhang dieser Gleichniserzählung, die er bringt vom reichen Kornbauern, der eine prächtige Ernte hat, und jetzt das große Problem, wo kriege ich das unter und denkt, ah, wie mache ich das, ich reiße alles ab, baue neu und größer auf. Und Jesus sagt, du Narr, morgen schon kannst du tot sein. Und was ist dann? Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Matthäus 16. Klare Ethik, ausgerichtet an Jesus Christus. Da hat auch das Geld, der Besitz, das Haben seinen rechten Ort. Und zwar nicht an erster Stelle. Nicht an erster Stelle. Ich kann loslassen, damit der Mammon mich nicht festhält. Und wir merken, wie alternativ so etwas ist in unserer Gesellschaft. Ehe und Sexualität. Jesus sagt, und da nimmt er Gottes Schöpfungswillen auf, für das, was Ehe ist und wo Sexualität ihren Raum hat. Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und das ist damals dieser öffentliche Akt gewesen, dem er heute jetzt sagen wird, die standesamtliche Eheschließung. Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Klare Aussagen zu dem, was Ehe ist. Zwischen Mann und Frau, einem Mann, eine Frau in einer Ausschließlichkeit, die einen verwachsen lässt zu einem Fleisch, Gesellschaft sein lässt und es auch im Vollzug zulässt. Und auf Dauer. Auf Dauer. Und wir spüren alle, wie auch das ein alternativer Lebensstil ist zu dem, was in unserer Gesellschaft sich entwickelt hat an dieser Stelle. Noch einmal, ganz wichtig, nicht wenn du das und das und das alles perfekt einhältst, dann bist du bei Gott angenommen. Dass wir das jetzt nicht missverstehen, das ist es nicht. Es geht andersherum. Nicht meine Anstrengung, dann liebt mich Gott, sondern Gott liebt mich und diese erfasst mein Leben anders werden. Da kommt eine neue Struktur rein, ein alternativer Lebensstil. Das ist das, worauf der Eckstein Jesus Christus mein Leben ausrichten möchte. Nicht im Sinne von abverlangter Perfektion, auch das noch einmal wirklich nicht. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief im 3. Kapitel, nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Keiner von uns, ist perfekt, ich am allerwenigsten, also zumindest nach meinem Kenntnisstand über Menschen, über mich weiß ich am meisten. Aber Luther übersetzt, ich jage dem nach, sagt Paulus, ich setze alles daran, dieses Ziel zu erreichen, klar ausgerichtet. In Lehre und Ethik. Und dann aber auch, und das ist mir ganz wichtig, ganz nah bei den Menschen. Bloß nicht so eine elitäre Sonderecke, wo wir als Christen leben, so in der Wagenburg unserer Gemeinde und draußen die schlimme Welt. Trotzdem ein Herz voll Liebe für alle Menschen. Ich weiß, das ist nicht leicht, diese Spannung auszuhalten, klare Ausrichtung und ganz dran bei den Menschen, bei allen Menschen. Und Jesus macht es klar, wie das auch ein Stück weit funktioniert, gerade an diesen drei Beispielen, die ich genannt habe. Wenn es um Geld geht, da ist der Zachäus, dieser Oberzöllner aus Jericho, das ist das Paradebeispiel. Der hat den Reibach gemacht, auf Teufel komm raus. Und egal wie viel darüber bankrott und zugrunde gegangen sind. Und Jesus geht zu ihm hin. Und alle sagen, unmöglich. Aber Jesus geht hin. Und diese Hingabe, diese Liebe verändert diesen Mann. Er wird neu, er wird anders, er kann loslassen. Oder diese Begebenheit da beim Tempel, da bringen sie eine Frau zu Jesus frisch, gerade auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Und jetzt, das Gesetz sieht vor, solche Leute zu steinigen. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er sagt zu der Frau, ich verurteile dich nicht. Nicht, weil er es nicht so schlimm findet, was da passiert ist. Er sagt deutlich, in Zukunft sündige nicht mehr. Das ist klar. Aber diese Liebe und Hingabe, die diesen Menschen annimmt, und die Söhne des Zebedäus, diese von ihrer Mutter vielleicht angestachelten, möchte gern Herrscher, er behält sie in seiner Jüngerschar. Das heißt sogar, der Johannes, der jüngste von allen wohl, ist sein Lieblingsjünger gewesen. Wie auch immer. Aber das möchte ich lernen, leben. Diese Spannung, klare Ausrichtung und Hingabe in Liebe von Jesus lernen. Er ist das Fundament, der Eckstein, auf dem Gemeinde Jesu Christi ruht. Und die Frage, lass ich mich einbauen da? Lass ich mich einbauen, wie Petrus schreibt im 1. Petrus, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Verstehen wir, das ist die Herausforderung. Christsein ist nicht nur so eine Art Anschauung, die man bejaht oder nicht bejaht, sondern das ist die Frage nach dem Leben, nach dem Lebensvollzug. Dass ich als Beschenkter dann auch reagiere. Und nicht irgendwie, wie jeder mag, sondern einbauen lasse in dieses Gebäude, in diesen Tempel. Konkret in diese Gemeinde hier. Nicht alle gleich. Das war es vom letzten Sonntag. Nicht alle gleich. Hier müssen nicht alle gleich im Gleichschritt marschieren. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und das ist wichtig, das ist wesentlich. Aber dass ich mich einbringe mit dem, was mir mitgegeben ist. Verstehen wir Gabe und Aufgabe gleichzeitig? Das ist oft so eine geistliche Wahrheit, das zu begreifen. Ich bin begabt, ich bin beschenkt. Aber das ist auch eine Herausforderung, da damit was zu tun, das einzubringen. Und manchmal ist das harte Arbeit. Manchmal ist das harte Arbeit. Es ist nicht leicht immer. Paulus schreibt mal im Philipperbrief, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und trotzdem in dieser Gewissheit Gottes, der beides gibt, das Wollen und das Vollbringen. Und hilfreich ist wirklich bei dem allem dann immer auch das große Ganze im Auge zu behalten. Die Vision von Kirche, ich habe es am Anfang gesagt, ein Ort, wo Menschen Gott begegnen und wo Menschen Gott loben, daran darf ich mitarbeiten, mich mit einbringen, dass das geschieht. Wenn man so bloß am Steine klopfen ist, dann hat man manchmal keine Lust mehr, jetzt weiterzumachen. Viele Mitarbeitende in der Gemeinde, denen geht es vielleicht manchmal so, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Ich klopfe jetzt Jahr aus, Jahr ein diese Steine und was? Es wird immer der gleiche Stein. Das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Darum geht's. Daran dran zu bleiben, ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel, der soll gebaut werden. Da sollen Menschen das Staunen lernen, Gott begegnen. Jesus sagt mal, lasst euer Licht vor allen Menschen leuchten, sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel loben. Dass das passiert, dass wenn Menschen uns kennenlernen, sie ins Loben kommen, Gott loben. Es wird länger heute. Aber das wollte ich noch einmal kurz auch noch anwenden. Wie sieht es jetzt ganz konkret aus? mit dem, was wir von Kirchengemeinde und Gemeinde sagen. Ich versuche es jetzt mal mit einem Bild im Bild. Gemeinden, es gibt ja viele verschiedene Denominationen, Konfessionen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox oder wie auch immer, christliche Gemeinde in großer Vielfalt. Auch bei uns hier große Vielfalt. Ich sage mal, jeder hat so seine Eigenart, Gerüste zu bauen an dem einen Bauwerk. Die einen machen es massiv, das ist deutsche Wertarbeit, das ist also mit allem drum und dran, Sicherheitsbestimmungen und was es alles gibt, da wird jetzt gearbeitet. Und manchmal hat man den Eindruck, was ist jetzt hier wichtiger, das Bauwerk oder das Gerüst? Ich gebe es ehrlich zu, manchmal habe ich auch den Eindruck, im Alltagsgeschäft einer Kirchengemeinde, Kirchengemeinderäte mögen innerlich nicken, wir arbeiten manchmal viel mehr am Gerüst als am Bau. Anderswo wird anders gearbeitet. Da wird jeder gute Deutsche sagen, boah, Sicherheitsbedingungen, also ist ja überhaupt nichts eingehalten hier. Aber auch so kann man Großartiges bauen. Mit einfachen Bambusgerüsten. Oder was heißt einfach? Auch das ist so eine Vision, zu erkennen, wir unterschiedlichen Christen bauen auf unterschiedlichen Baustellen und mit unterschiedlichen Gerüsten. Aber wir bauen an dem einen, der unsichtbaren Kirche Jesu Christi, der Tempel Gottes in dieser Welt. Aber bauen wir. Und es heißt, auf ein Gerüst muss ich rauf. Bloß überall rumlaufen und gucken, ah, die machen das Gerüst, die machen das Gerüst. Oh, das ist toll. Oh, das ist. Da ist Begeisterung, da ist weniger. Also, das nützt nichts. Irgendwo muss ich sagen, so und hier gehe ich aufs Gerüst. Hier bringe ich mich ein und lass mich einbauen. Church Hopping, so ein neudeutscher Ausdruck. Versteht ihr, was das meint? Man ist mal da und dort und so und dann auf einmal irgendwo nirgends. Das ist verhängnisvoll. Nicht mal gucken, das ganz und gar nicht. Nicht mal was mitnehmen. Immer wieder auch was zusammen machen, ganz wichtig. Aber ich möchte Mut machen zu sagen, ja, und das ist meine Gemeinde. Und auf das Gerüst steige ich. Das ist vielleicht in vielem nicht perfekt. Die perfekte Gemeinde gibt es nicht. Die gibt es nicht. Aber ich werde merken, ob sie gesund ist oder nicht gesund. Ob Leben da ist oder nicht Leben. Wo empfange ich den Segen Gottes? Wo spüre ich ein Stück weit, wir sind dran an diesem Bau, wo Menschen Gott begegnen und wo Menschen zum Lob Gottes kommen? Und dort bin ich dabei. Diesen Segen darf ich empfangen und darf ich weitergeben. Wir singen das jetzt miteinander. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Da ist ein Stück weit dann das auch zum Ausdruck gebracht, um was es geht, als Christen, als Kirche Jesu Christi zu leben in dieser Welt. Amen.